Hallo, guten Morgen. Heute mal kein Stöhnen. Nein, nein. Hallo, liebe Bromantiker. Es ist eine besondere Folge, die heute nicht aus Brandenburg und Hamburg kommt, sondern aus Brandenburg und Heidenheim. Es ist die letzte Folge vor der Sommerpause und an meiner Seite der Björn, der Werner. Stöhn du doch mal zur Abwechslung heute. Nee, da musst du noch ein bisschen üben. Du,
du bist der Stöhner. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Wo bist du?
Was? Ich bin in Heidenheim.
Heidenheim.
In Bavü. Irgendwo auf dem Berg am Hotel.
Und es ist blauer, wie ist das Wetter da?
Es ist blauer Himmel. Es ist nur eine dunkle Wolke direkt über dem Hotel und die regnet. Sonst um mich rum ist blauer Himmel. Aber hier.
Bei uns in Berlin heute.
Shit.
Ach so, ja, also wir sind, komm, wir können es ja auch sagen, es ist gerade, weil sonst macht es ja keinen Sinn, weil du jetzt gesagt hast, wo du bist, es ist gerade Samstag, 20 Uhr.
Samstagabend.
Wir müssen zum ersten Mal, ziehen wir den Podcast voraus.
Ja, aber er wird ja Montagmorgen,
genau. Ich hoffe bloß, dass morgen nicht irgendeine Breaking News Story passiert, die wir nicht decken. Aber ich glaube, man wird schon, wir haben genügend Futter hier für heute. Aber dann hast du gerade gesagt, Sommerpause. Was heißt denn das? Erstmal müssen wir es ansprechen.
Sommerpause, da machen wir eine Gemeinschaftsreise.
Alle
wir machen eine große Bromantikerreise in den Allgäu. Alle zusammen. Alle Familien. Unser Management ist dabei mit Familie. Die Werner-Familie, die Summe-Familie und noch eine befreundete Familie. Mit 4 Familien geht's in den Allgäu.
So. Ja.
Und da
die Sommerpause, was sag ich gerade erstmal, was das für die Bromantiker heißt? Das ist heute die Folge ist die letzte Folge bis zum 3. August. Montag, den 3. August, glaube ich, war das.
So lange sind sie auf Entzug dann.
Ja, und dann geht es hoffentlich los mit den Trainingscamps, ne, der NFL, aber, darüber werden wir heute auch noch sprechen, der Coronavirus ist immer noch da und hat die Woche für sehr viel Aufmerksamkeit in der NFL-Welt gesorgt. Hast du das auch alles mitbekommen, wie viele Spieler generell im College-Football und in der NFL positiv getestet worden sind? Und die NFL probiert immer noch die richtigen Pläne und was ist, wenn jemand im Team das Coronavirus bekommt, etc. etc. Aber ja, ich freue mich aber trotzdem erstmal irgendwie auf Urlaub nach dieser Folge, um mal ein bisschen abzuschalten. Es war sehr spontan. Wir haben die ganze Zeit gesucht, die Werner-Familie hat die ganze Zeit gesucht und wollten unbedingt in die Berge. Aber ganz ruhig im Sommer und das schreibt der Patrick einfach, ey, guck mal hier, gerade gebucht. Management kommt mit, Kollegen kommen mit, was macht ihr? Ich sag, ey, ich habe auch ganz gesucht, direkt per Handy mit eingebucht, ey. Bromantiker-Reisegruppe.
Jetzt haben wir Bromantiker-Reisegruppe in den Allgäu. Gott, vom 11. bis zum 18., also für alle Bromantiker, die im Allgäu sind, falls wir da über die Alm huschen, nicht wundern, wir sind's wirklich.
Ich freue mich. Ne, ich freue mich. Wo fangen wir an? Dann lass doch mal kurz noch über die Corona-Sache sprechen, weil dazu habe ich gerade von Ian Rappaport einen Tweet gelesen, dass die NFL mit der neuen CBA wurde ja für 2020 das Practice Squad erweitert von 10 Spielern zu 12. Jetzt überlegt die NFL, ob sie wegen dieser Krise auf 16 Practice Squad Spieler erweitern, damit sie einfach mehrere Spieler haben, falls Spieler positiv getestet werden und in die Quarantäne müssen. So haben die Teams eine Lösung. Und die NFL hat eine Lösung, indem sie auch weniger Workouts machen und fremde Leute sozusagen in die Facility holen. Weil wir haben ja immer erklärt, dass jeden Dienstag in der Saison ist ja immer der Sonntag sozusagen, der freie Tag. Und da wird eigentlich jede Woche, ob die einen Spieler brauchen oder nicht in dem Moment, wird eigentlich mindestens ein Spieler eingeflogen und kriegt ein Private Workout. Das habe ich so rausgehört, dass das der Plan sein soll und sie gucken gerade, ob das Sinn macht. Also es ist auf jeden Fall noch kein, warte mal, Trainingscamp soll jetzt Ende Juli losgehen und glaub mir, das ist immer noch kein fester Plan vorhanden.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass, oder andersrum, ich könnte mir vorstellen, dass sie Anfang Juli zu Ende Juli zusammenkommen. Und zwar dann erstmal alle vorher testen, die dann Corona-frei sind sozusagen, ins Camp holen. Da sind sie unter Quarantäne. Und dann nach und nach die positiv sind, wenn sie dann durch sind, dazu holen. Dass du vielleicht dann irgendwie zwei, dass sie diesen Prozess ins Trainingscamp zu kommen, dass sie den 2 Wochen lang machen und dass sie dann auch 2 Wochen später mit Trainingcamp anfangen und das Trainingcamp verkürzen. Das würde mich nicht wundern, weil da drüben, ich meine, wir sehen es hier in den Medien, wo überall positiv getestet wird. College Football, die Clemson hat irgendwie 20 mit positiven Tests oder irgendwie sowas in der Art.
Ja, University of Texas, auch eine Großbritannien, hatte 13 Footballspieler. Clemson hatte irgendwie 30 in dem ganzen Athletic-Programm.
Genau.
Man weiß nicht die genaue Zahl, man vermutet irgendwie 20 Footballspieler. Ja, was macht man?
Die 49ers, alle Quarterbacks und Skill Guys waren zusammen beim Workout, ich weiß gar nicht wo.
In Nashville.
In Nashville, Tennessee. Und da war jetzt auch ein Corona-Fall und jetzt sind sie alle in Quarantäne und stecken da fest.
Zeke Elliott soll. Was ist da ein Unterschied zwischen Novel? Hast du das gelesen? Bei Zeke steht das irgendwo positive von Novel Corona? Weil bei den anderen steht immer nur Corona. Ist es wieder irgendwie, keine Ahnung, dass das nur Symptome sind? Ich hab keine Ahnung, ob da ein Unterschied ist. Weil das nur bei Zeke Elliott irgendwie anders steht.
Das kann macht keinen ich Sinn. Dir gerade nicht sagen. Warte ich mal, ich guck mal, ob ich meinen Aluhut irgendwo hier habe. Nee, habe ich nicht. Kann ich dir nicht sagen.
was hat mein Vater immer damals gesagt? Oh. Ich so, Papa, weißt du das? Und dann hat er auch immer so ein Ding gemacht. Das ist so ein richtiger alter Männer-Joke, den du gerade gemacht hast.
Komm, hör auf. Die Aluhüte laufen da draußen.
Richtig.
Hast du das gesehen alter mit Manager. Diesem Veganer-Koch? Wie heißt der noch? Attila irgendwas. Ach,
ich kenne, da bin ich nicht involviert. Ich habe irgendwas nur da gelesen. Boah, Alter, irgendwas.
Der leugnet jetzt alles vom Holocaust bis zur jüdischen Verschwörung. Ich kann mir das alles gar nicht vorstellen. Aber wie kommt das? Egal. Hat nichts mit Football zu tun.
Es ist eine wilde Zeit. Es 2020 ist verrückt. Und wir sind erst Ende Juni.
In der Mitte. Wir sind in der Mitte.
Alter Schwede. Was ist alles passiert dieses Jahr?
Oh, morgen ist der 21. Björn Werner. Ist da nicht Sommersonnenwende?
Boah, frag mich nicht. Da bin ich der Letzte, der das weiß.
Ich glaube, der 21. ist immer Sommersonnenwende. Oder so.
Ich lasse mich mal überraschen.
Weißt du überhaupt, was Sommersonnenwende ist?
Ist es mit der Uhr zurückstellen?
Nein, Junge, das ist der längste Tag im Jahr. Ab da
geht's
wieder bergab. Hä? Wie, warum?
Ja, aber erklär mal den Grund dahinter, wenn du schon so protzt damit. Warum?
Na, aber die Erde dreht sich ja um sich selbst und dann geht sie in einer Bahn um die Sonne herum. Und jetzt mache ich hier auch noch.
Aber ey, mach weiter, hört sich gut an.
Nein. Google mal. Auf jeden Fall. Google. Irgendwann demnächst ist Sommersonnenwende.
Aber nein, ich muss sagen, ich wusste das nicht. Danke dir für die Aufklärung.
Ja, jetzt habe ich dich aufgeklärt. Apropos Aufklärung. So. LA Rams und LA Chargers zusammen Hard Knocks. Gehört?
Ja, und ist es das erste Mal, dass zwei Teams direkt, natürlich weil sie in der gleichen Stadt sind, im gleichen Stadion.
Finde ich geil, die Idee.
Ich finde es auch geil. Ich bin nur gespannt, ob das wirklich passieren wird. Ne? Keine Ahnung. Ich muss ehrlich sagen, Leute, ich bin gespannt. Wir kommen nach der Sommerpause zurück und dann wissen wir alle mehr. Passiert es wirklich
alles,
so
alles
wie...
Alles abgesagt.
Ist wirklich... Ich kann mir... Weil Football-Team, ich habe darüber mit jemandem gesprochen. Jetzt mal im Vergleich zu Fußball. Wie viele Spieler, Coaches, Staff sozusagen ist in einem Team? Wie viel?
Guck mal, beim Fußball sind... Hast du rund 25 Spieler, dann hast du irgendwie mit Physios und allem drum und dran und Trainern sind's, sagen wir 50 höchstens so. Insgesamt. Und
in der NFL?
Mit erweiterten Practice Squad?
100.
Training Camp hast du 93 Spieler.
Da noch mehr, genau. Wie? Du
200
hast
Leute.
Du hast den Platz gar nicht. Um die ganzen Hygieneregeln. Hier, Coach Harbour von den Ravens hat vor 2 Wochen gesagt, das hatte ich dann auch noch aufgenommen, aber sind wir nicht dazu gekommen, er sagt, das ist lächerlich, wir können das gar nicht, was die NFL rausgeschickt hat an die ganzen Teams, das kann man gar nicht einhalten, das geht nicht mit so einem großen Team.
Abstand im Huddle.
Alles, genau, da sind so viele Sachen und da ist jetzt auch viel, viel Tara gerade im College-Football unterwegs, weil viele Spieler, hast du es gesehen mit UCLA, Chip Kelly, die callen ihre, die sagen öffentlich auf Social Media ihre Meinung und schmeißen manchmal damit den Trainer unter den Bus und das ist gerade bei UCLA passiert mit Chip Kelly, weil es irgendwo muss da irgendwas schon abgehen, weil da haben die Spieler jetzt gesagt, nein, wir werden nicht trainieren oder wir werden nicht das machen, wenn nicht ein separater Experte für Corona, der sozusagen die Situation beobachtet, weil sie halt alle Angst haben, die ganzen College-Spieler, ja, die Coaches wollen wieder nur, dass wir zurückkommen und wieder nur spielen und die Schulen. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Die haben gar nicht die Interesse von dem Spieler, die Gesundheit im Vordergrund. Und da ist so viel los gerade, wirklich. Es ist also in der Football-, College- und NFL-Welt, vor allem im College noch mehr, weil die NFL, wenn das jemand kontrollieren kann oder einigermaßen einschränken kann, ist es natürlich die NFL, weil die haben auch ganz andere Ressourcen. Ne? Die Teams sind kleiner.
Finanzielle Ressourcen.
Finanziell. Und die College-Spieler und die NFL-Spieler, ist auch nochmal eine andere Sache, haben ja auch viel, viel mehr Geld und auch eine ganz andere Meinung dazu, wenn sie was sagen. Die haben eine NFLPA, die sich einsetzt dafür. Die Spieler im College
haben keine Gemeinschaft.
Haben nichts. Das ist sozusagen, was die Schule sagt, wird gemacht. Und das ist natürlich, wo viele, viele Spieler jetzt ihre Stimme vor allem über Social Media nutzen und die Reichweite, um da ein paar Sachen. Also ich finde es gut, weil das hast du auch noch nie gesehen, dass die Spieler im College anfangen, Sachen zu kontrollieren. Ich bin da echt ein Fan von, muss ich sagen. Ne? Manche Sachen sind übertrieben. Ne? Es wird sich wieder komplett in andere Richtungen ausarten, ne? Wo manche Spieler dann wieder eine Chance sehen, was auch immer. Aber jetzt zur Sache Coronavirus, Rassismus, was viele Spieler im College.
Da ist im College ordentlich was los.
Richtig.
Debo Sweeney.
Ein Assistant Coach, ein Racial Slur, gesagt, was soll das N-Wort, was auch immer, keine Ahnung, irgendwas Rassistisches.
Angeblich soll er es aber auch nur wiederholt haben. Ich habe das Interview von Sweeney gesehen und der Sweeney sagt, der Spieler hat das Wort benutzt und er hat nur gesagt, ey, das hat's ausgesprochen, benutzen wir hier nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, weißt du, wenn du es nur wiederholst und sagst, ey, das Wort will ich hier nicht hören, ja, dann wird ja keiner sagen, oh, das darfst du nicht benutzen. Aber es sind ihm seine ehemaligen Spieler zur Hilfe gekommen, haben gesagt, ey, nee, unser
Coach. Das fand ich noch nicht mal das Schlimme, aber hast du das mitbekommen bei Iowa? Bei den Hawkeyes?
Was denn da?
Im Norden. Da sind Ex-Spieler rausgekommen und haben dass der Strength, der Weightroom-Coach, der Fitness-Coach, angeblich über die Jahre immer sehr abusive war und vor allem gegen die schwarzen Spieler. Und da haben sich sehr, sehr viele Spieler geäußert. Wirklich sehr viele. Googelt es, guckt es euch an, was die dazu, ey, das ist. Also was alles gerade wirklich auch rauskommt und Leute sagen jetzt ist der Zeitpunkt.
Ja, aber nicht nur das. Du hast ja auch Statuen sollen runtergerissen werden, Namen sollen geändert werden. Bei deiner Alma Mater, Florida State, Doak Campbell Stadium.
Ich habe das dir gerade erklärt, ich habe es gerade gelesen. Ich wusste das gar nicht. Irgendwie der Präsident, Doak Campbell, war der Präsident in was auch immer, 1949 zu 55, wie auch immer.
Der Präsident der Schule, der Dean.
Genau, der Präsident der Schule, der hat auch das Feld gebaut, deswegen hat er dann sozusagen den Namen bekommen, bla bla bla. Und damals war es ja eine Frauenschule, die Florida State, das wusste ich. Und dann, wo die sich geöffnet hat sozusagen, auch für Männer, bla, war er dagegen, was ich gelesen habe, diesen Artikel, ich weiß nicht, ich hoffe, es ist eine richtige Source, dass er dagegen war, dass das schwarze Mitbürger an die Universität dürfen. Und ich so, what? Und dann, weil es kam jetzt ein Ex-Running Back raus und hat jetzt eine Petition gestartet bei der Florida State University mit diesem Grund. Und das weiß gar keiner, weil das findest du gar nicht auf dem Florida State Campus. Da musst du erst richtig tief nachhaken, um das überhaupt rauszufinden. Er hat es geschafft, er hat es gemacht, ein anderer hat es ihnen gesagt, ich weiß es nicht. Aber das zeigt dir, wie tief das vernetzt ist und was da für Statuen in Amerika heutzutage noch stehen, die ja die Statue bekommen haben. Aus oder mit dem Mississippi, mit der Mississippi-Flagge, was wir gerade gesprochen haben. Ey, wir haben ja gerade kurz davor gesprochen.
Thema, die ACC?
Die SEC, Southeastern Conference, ist die stärkste College-Football-Conference und da sind sehr viele Alabamas da drin, Ole Miss, Mississippi State, Kentucky, LSU, die ganzen Top-College-Programme. Und da hat der Commissioner, also sozusagen der Präsident von dieser Conference gesagt, also in jeder Sportart, wir werden keine Championship-Spiele mehr in Mississippi austragen, solange Mississippi, der Bundesstaat Mississippi, nicht ihre Flagge ändert. Und das wusste ich auch nicht, in der Mississippi State Flag ist noch die Konföderationsflagge drin.
Ja, da muss ich auch mal
2020. Wir haben gerade gegoogelt, es ist 2020.
Und ich habe auch gesagt, stimmt, da ist noch die Confederate Flag drin. Und der SEC-Commissioner ist jetzt, wenn man denkt, ja, das muss ja bestimmt ein schwarzer Mann sein. Nein, das ist Greg Sankey. Ich weiß nicht, wenn ich so sein Bild sehe, schätze ich mal, der ist irgendwie Ende 50, 60 rum. Der hat das jetzt gerade verkündet. Keine Championship-Events in Mississippi ohne die Änderung der Staatsflagge. Also in Amerika ist richtig Kacke am Dampfen.
Das kriegt man gar nicht hier drüben mit. Du merkst aber was wirklich gerade passiert in Amerika, was für eine Veränderung gerade passiert, einfach indem große Namen, Athleten, Leute in Power sich äußern und Change wollen, also Veränderung wollen. Ne? Und das ist der Grund, warum das auch passieren wird, wenn du mich fragst.
Ja, du hast gerade über mächtige und einflussreiche Menschen geredet. Einer, der in der NFL hoch angesehen ist unter den Spielern, ist Joe Thomas. War bei den Cleveland Browns First-Round-Pick in dem Jahr, in dem ich gekommen bin. Ich kann mich noch an ihn erinnern, als Rookie. War, glaube ich, seine komplette Karriere durch einen Pro-Bowler.
Der Typ ist...
Der Hall of Famer.
Wie er jetzt aussieht, hast du mal gesehen? Der ja, komplett slim. Sixpack, alles.
Ja, slim. So, und der hat ja auch ganz, der arbeitet ja, glaube ich, für NFL Network manchmal, ne? Oder er ist manchmal zu sehen in Interviews. Ja. Und der
ist auch ein Podcaster. Der ist auch ein Podcaster.
Oh, und der hat ja auch ein explizites Statement geäußert oder hat ein Statement gebracht, was Rassismus und ja, diese Black Lives Matter Movement, was das betrifft. Das war ja das war schon beeindruckend, was er gesagt hat.
Ja, er hat einen ganzen Artikel geschrieben für die PlayersTribune.com. Das ist wirklich das ist eine geile Website, wo viele, viele Spieler einen Artikel schreiben. Und da jetzt einfach die Headline ist, just being not racist is not good enough. Also einfach nicht rassistisch zu sein, ist nicht gut genug. Dass er damit auffordert, die Leute, die im Umfeld das miterleben, lass es Weiße sein, die dagegen das nicht einfach akzeptieren. Versteht ihr, was ich meine? Dass ihr dagegen was sagt. Dass wir das nicht akzeptieren, dass wir der nächsten Generation das erklären, aufklären, dass das nicht normal ist, wenn jemand rassistische Sachen sagt, auch im hinterm Rücken.
Ja, und der Artikel ist theplayerstribune.com, ist interessant. Solltet ihr euch mal durchlesen, lohnt sich auf jeden Fall, wo er wirklich aus seiner Sicht das mal schildert, dass er es mitbekommen hat, aber auch Angst hatte, irgendwie was Falsches zu sagen oder ignorant rüberzukommen oder all solche Geschichten. Aber jetzt kann er nicht länger schweigen und sagt in dem Artikel, es gibt so ein paar Sachen, die ich mal sagen wollte und Dinge, die ich sagen muss. So, und dann geht's los, 11 Jahre für die Browns. So, und das ist ein interessanter Artikel. Und ja, eine der Schlüsselaussagen, das weiße Amerika muss, White America must confront the fact that racism is real. Also das weiße Amerika muss der Tatsache ins Auge blicken, dass Rassismus real ist. Also ich bin überrascht darüber und positiv, es freut mich, es gibt mir Hoffnung. Weil als dieses George Floyd-Ding passiert ist, war ich echt ich war, glaube ich, eine Woche echt im Arsch, ne? Und die Leute, die jetzt denken so, ey, Sume, laber doch keinen Scheiß. Nein, ich war echt im Arsch. Das hat mich massiv mitgenommen und verfolgt mich bis in meinen Alltag, übrigens bis heute. Aber das, und da war ich so ein bisschen, boah, wo geht unsere Welt hin? Aber diese Bewegung da drüben, die macht mir Hoffnung. Ich hoffe jetzt, dass diese Bewegung, die ist ja auch nach Deutschland rüber geschwappt, in Frankreich war, in Frankreich gibt es natürlich aufgrund der ethnischen Demografien, würde ich jetzt mal das nennen, ich weiß gar nicht, ob das richtig ausgedrückt ist, da gibt es mehr dunkelhäutige Menschen als in Deutschland, ist das natürlich ein Riesenthema, aber ich hoffe, dass es hier in Deutschland, ich rede jetzt nur von Deutschland, aber auch in Europa nicht einschläft, weil wir müssen auf den richtigen Pfad kommen. So, und ja, und der erste Anfang ist natürlich erstmal, sich darüber einzugestehen, dass es das noch gibt. Und ich sag mal, jeder Bromantiker da draußen weiß es, es gibt nur einen Ort, wo es keinen Rassismus gibt. Und das ist hier, bei Football Bromance. War das nicht eine geile Überleitung?
Ja.
So, lass uns doch mal über so ein paar, jetzt mal footballspezifischer werden. Verletzung. Ich glaube, kurz nach unserem Podcast hat sich Brandon Brooks, einer der bestbezahlten oder der bestbezahlte Guard der NFL bei den Eagles, und der ist wichtig, hat sich beim Reha-Training, der hatte eine Schulter-OP, Reha-Training gemacht und hat sich dabei die Achillessehne gerissen. So, Achillessehne ist Saison, tschüss.
Ja. Und das Verrückte ist, erst das Jahr davor hatte sich die andere Seite die Achillessehne gerissen und ist da erst zurückgekommen. Und als Athlet, vor allem im American Football Bereich oder vor allem so ein Sprinter, der sehr viel Explosivkraft erzeugen muss, ist die Achillessehne, das ist schwer zurückzukommen, wirklich schwer. Hab auch schon genügend Spieler gesehen, die es nie geschafft haben in der NFL, danach wieder derselbe Spieler zu sein. Wir drücken in die Daumen, ey. Der Typ hat gleich getweetet, irgendwie, ey, ich kenne das, gleiche Routine und ich werde wieder da sein am Start. Ey, das ist brutal, ne?
Ja, hat er irgendwas mit When Life Gives You
Lemons
Make Lemonade oder sowas.
Oder Lemon Cake, Mac. Lemonade, ja, okay, Lemon, ja, irgendwie sowas.
Ja, dann hat sich ja auch noch der Rookie Tight End von den Seahawks, hat sich auch verletzt. Colby Parkinson. Ja, Tight End, ja. Rechte Fußverletzung irgendwie, und die ist so schlimm, dass er die ganze Saison verpasst. Oh, vielleicht so eine Lisfranc-Fraktur?
Das kann sehr wahrscheinlich dann sein, weil meistens bist du auch mit gebrochenen Knöcheln oder so bist du viel schneller zurück. Weil hier, Deebo Samuel, den kennen wir eigentlich alle.
Oh, der hat sich auch verletzt.
Der hat sich Broken Foot, Fuß gebrochen. Aber da soll angeblich, da haben die schon gesagt, er hat es gesagt, Reha-Plan ist, dass man kriegt ja immer sozusagen eine ungefähre Zeit, in so vielen Wochen bist du nach dieser Verletzung wieder da, wenn alles gut läuft. Anfang der Saison kann er vielleicht verpassen, also das erste Spiel, vielleicht zwei Spiele, dann soll er wieder am Start sein. 2 Monate, sagen sie. Der hat sich auch beim Training einfach den Fuß gebrochen. Dann Jamal Adams, ey, haben wir nicht erst vor ein paar Wochen darüber gesprochen? Er hat jetzt erst offiziell, jetzt soll es angeblich erst offiziell gewesen sein. Ich verstehe gar nicht, was ist denn inoffiziell und was ist offiziell, dass er getradet werden möchte, dass er, weil die immer noch die Neulinge, die Jets haben seine Rechte, er hat einen Vertrag, der noch über 2 Jahre geht und kriegt auch 13,5 Millionen über die restlichen 2 Jahre. Möchte aber da weg, weil er möchte einen größeren Vertrag. Er möchte der bestbezahlte Safety in der NFL werden. Und er hat das Gefühl, die Jets wollen das nicht machen. Dann hat er gesagt, er ist sehr aktiv auf Social Media, ey, don't come with me with the BS. Christian, weil die haben gesagt, es ist nicht der richtige Zeitpunkt gerade. Wir haben so viele andere Sachen. Ne? Du siehst ja auch wirklich, wenige Verträge werden verlängert in der Corona-Zeit, weil keiner irgendwie weiß, wie die Zukunft aussieht. Und dann sagt er, don't come with the BS, und Christian McCaffrey hat auch seinen Vertrag bekommen. Also,
aber er
möchte getradet werden und hat eine Liste gegeben.
Eine Wishlist. Ravens, Cowboys, Texans, Chiefs, Eagles, Niners, Seahawks. Also einmal bitte Super Bowl Contender.
Wirklich, ey. Wo ich das gelesen habe, denkst du wirklich, du kommst zu einem von diesen Teams, ey? Also das wird, wenn er es schafft, ey, Respekt, hat es anscheinend funktioniert. Weil es ist ja, man muss ja auch so die Spieler verteidigen. Es können manchmal einfach schlechte Situationen sein. Bei mir war auch, jeder hat eine Situation, ne, wo du dann einmal sagst, am liebsten würde ich gerne woanders neu starten. Kannst du aber nicht, wenn du unter einem Vertrag bist.
Aber wenn du Jamal Adams, müssen wir sagen, ist einer der besten, Top 3 Safeties.
Ja, mit, genau. Wer wäre jetzt noch, wer wären jetzt noch die anderen beiden Safeties?
Tyron Matthews ist, nein, ja, da ist er besser.
Wer denn jetzt? Ich muss sagen, der liefert ab. Man muss ja echt sagen, der hat unglaubliche Statistiken und spielt auch wirklich gut.
Minka Fitzpatrick?
Ja, okay, ich nehme jetzt, seit er in der NFL ist. Er ist jetzt, was ist das jetzt schon? Ist sein viertes Jahr gewesen, glaube ich? Oder dritte Jahr? Sender? Geht jetzt in das vierte? Also der ist schon sehr produktiv. Aber egal, er ist schon da oben. Er ist da oben.
Auf jeden Fall ist er einer der Top-Safeties und dann kannst du natürlich nochmal andere Forderungen stellen, aber ob sie dir erfüllt werden, that remains to be seen, Herr Werner. Was haben wir denn noch?
Wir haben noch Lamar Jackson, haben aber alle...
Oh, ist auf Madden-Cover. Madden-Cover. Sag mal, wärst du dir eine PlayStation 5 holen?
Nein, ich war damals auch noch in den College-Zeiten und auch noch am Anfang meiner NFL-Karriere sehr involviert mit Videospielen, aber dann, sobald meine erste Tochter kam, habe ich automatisch die Interesse einfach verloren. Keine Ahnung wieso. Ich war irgendwie, seitdem bin ich nicht mehr drin, habe auch keine PlayStation oder Xbox und spiele auch keine Videospiele mehr. Ich musste dann eine andere Sache.
Du bist also oldschool.
Jetzt bin ich, habe das Gefühl, ich bin alt geworden, ey.
Shit. Aber wir hatten noch was. Da war doch noch was.
Man-Cover. Ja, und dann das Einzige, was ich jetzt noch habe hier auf der Liste, der Pro Bowl 2021
wird
in Las Vegas stattfinden, was brutal cool ist, wenn du mich fragst für die Spieler.
Ja,
das ist eine wilde Woche. Das wird eine wilde Woche.
Das wird eine wilde Woche. Und weil beim Pro Bowl ist Spaß, steht an oberster Stelle. Oh, und wenn du irgendwo Spaß haben kannst, dann in Las Vegas. Ey, das Stadion.
Ey, schick uns mal zum Pro Bowl. Wir müssen doch da bestimmt irgendwas arbeiten.
Ja, oder schickt Icke hin und wir fahren halt Sicherheitsleute mit.
Wirklich, ey. Find mal einen Job für uns dort. Eine ganze Woche Las Vegas, Pro Bowl. Das ist ja, damals war es ja immer auf, sagt man in Hawaii oder auf Hawaii?
Auf
der Insel. Auf der Insel, ja, oder? Auf Hawaii, würde ich erstmal sagen.
Auf Hawaii.
Ja, genau. Und die Spieler haben das, ich weiß noch, wo Robert Mathis mir davon erzählt hat, dann bezahlt die NFL ja First-Class-Tickets für dich und deine Familie hin. Du bist dann da auf so ein 5-Sterne-Resort am Strand. Ey, die sagen, das war das Geilste. Da wolltest du jedes Jahr hin, wenn du in den Pro Bowl kommst. Weil oft ist es ja auch so, dass wenn du in den Pro Bowl kommst, kannst du das ja auch ablehnen und dann kommt der Nachrücker sozusagen hoch. Und sobald es in Orlando war, hast du viel öfters, ja, nee, schon okay, muss ich nicht hin. Weil dann gehen die lieber eine Woche früher sozusagen in den Urlaub und zu einem Ort, wo es wahrscheinlich schöner ist als Orlando. Vor allem, wenn du da schon mal warst. Und da hast du halt nur Disney World, wenn du mich fragst. Für die Familien generell als
Aber das Reliance Stadium sieht krass aus.
Ey, das
sieht aus wie ein großes, mächtiges, schwarzes UFO. Wird am 27. Warte mal, wird das nicht? Wann wird denn das eröffnet?
Ich weiß das gar ist nicht. Ready, aber das ist aber fertig für das erste Saisonspiel, also das erste Heimspiel, oder? Oder ist da irgendwas?
Ja.
Das, weißt du, was mich? Das erinnert mich immer an so, kennst du so ein iRobot, so ein Staubsauger, den du anmachst, der auf dem Boden immer alleine rumfährt?
Ja, ich hab da so einen, den dunklen Lord
Darth Vader, ja, stimmt.
Als Staubsauger.
So sieht das Ding aus.
Aber in verdammt groß, ne? Also das ist schon echt heftig. Ja, das aber ist natürlich...
Das ist ja das Verrückte, ne? Die neuen Stadien, das werden ja immer mehr, das sind so Hightech. Du hast ja gar nicht mehr diese Lambeau Field, traditionreichen Stadien, ne? Diese ganzen Oldschool-Stadien. Das werden ja immer mehr von diesen... Ich glaube, in 20 Jahren hat fast die ganze NFL so ein Stadion.
Na, ich glaube tatsächlich, dass so Kansas City, Arrowhead wird Outdoor bleiben... Green Bay, was meinst du, was Green Bay ist ja ja, das ist ja, wird ja von den, sag ich mal, Einwohnern besessen. Und ich glaube, da wird das, da
kommt Aktien, kein
Dach. Ja, ja. Ich glaube, da kommt kein Dach rauf. Finde ich auch geil, wenn du noch ein bisschen echtes Gras und Sonne rein. Finde ich schon ganz cool. Darf auch mal regnen, aber nicht zu oft. Und schneien auch.
Oh, ja, Schnee ist kein Problem irgendwie aus irgendeinem Grund, aber wenn es regnet und, ne, Footballspielen regnet, war nie mein Ding.
Bist du ein schön Wetter-Footballer?
Indoor, am besten wirklich mit dem Dach.
Ey, ich sitze hier in diesem Hotelzimmer, gucke raus und ich sehe blaue Wolken und rechts ist eine Wolke, die hängt hier an dem Berg in Heidenheim und regnet nur über dem Hotel. Das haben die Heidenheimer bestellt, ey. Regnet mal die Hamburger.
Das ist die schlechte Energie und dann die positive Energie.
Dann lass uns auch noch ein bisschen positive Energie versprühen.
Versprühen. So, immer die Besten. Ja, wieder ein neuer Kollege. Ein neuer Kollege.
Neuer Kollege ist das so. Und der Kollege ist eine App, eine Versicherungs-App. Und zwar, da könnt ihr eure Versicherung digital managen. Und diese Versicherungs-App heißt Clark, der digitale Versicherungsmanager, der dir hilft, deine Vertrags- oder Versicherungssituation zu verbessern. Und ganz wichtig, das Ding ist kostenlos, also kostet nichts. Diese App und auch dieses Versicherungsmanagement ist kostenlos, dauerhaft kostenlos, sollte man ja auch sagen. So, da geht es nicht darum, sonst ist ja immer bei Versicherungs-Manager-Apps ist ja immer der, die dicksten Provisionen bekommt, der kriegt dann den Zuschlag. Da ist es so, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis haben, die werden euch vorgeschlagen. So, oh ja, Entschuldigung. Also, liebe Bromantiker, guckt euch das mal an. Clark heißt diese App, der digitale Versicherungsmanager. Und für Bromantiker, wir wollen ja immer was für die Bromantiker haben.
Weil wir rufen, ich rufe immer erst an und sage, Clark, Kollege. Klar. Einfach nur Werbung einbuchen oder hast du was für uns?
Du musst was für die Bromantiker haben, deshalb spendiert Clark einen 30€ Amazon-Gutschein. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen, clark.de in Deutschland und goclark.at für Österreich und dann bei der Registrierung den Gutscheincode großgeschrieben, bromance30 eingeben. Und ihr erhaltet den Gutschein, wenn ihr mindestens 2 Versicherungen bei Clark managt. Ihr müsst da keine Versicherung abschließen. Bitte nicht falsch verstehen. Das ist keine Versicherungsverticker-App, sondern die managt deine Versicherung. Wenn ihr 2 von euren Versicherungen da managen lässt, kriegt ihr einen 30€ Gutschein. Schaut mal rein. In diesem Sinne.
Du bist so eine Marketingmaschine, es ist unfassbar. Es ist, was kannst du nicht verkaufen? Ich könnte dir irgendwas, ich könnte dir den Stift hier geben und du könntest diesen Stift attraktiv machen für mich, dass ich den kaufen werde.
Nein, ich sag dir, was ich nicht verkaufen könnte. Ich könnte nichts von Nestle verkaufen.
Oh, okay. Das ist ja wieder was ganz anderes. Aber ich meine, du könntest.
Nein,
wenn ich ein Unternehmen bin, würde ich sagen, der Black Hammer, diesen Podcast,
der Black Hammer,
den muss ich mir mal ins Team holen hier und der muss mal eine Ansage machen.
Schlange?
der muss mal ein bisschen über diese Produkte reden.
Nein.
Du hast es gerade, wie gesagt, Leute, wir kriegen ja immer so eine Beschreibung, wie auch
Briefing,
immer.
Briefing.
Bekommen. Briefing. Der Typ hat das gerade kurz aufgesagt und rausgeschossene Teil.
Ja. Oh, ja, ja. Und Herr was, Werner, ey. Du ziehst doch jetzt in deine Villa ein, die muss ja auch irgendwie
bezahlen. Ich möchte nicht mehr eine Villa.
Ich helfe dir doch.
Oh Gott, ey.
Mit dein Chalet, ey,
warte,
mit Weinkeller und Sauna.
Du postest dein Foto. Warte.
Oh, jetzt kommt der nächste Hack.
Warte. Bevor ich zu dem vorigen Post gehe, dein Championship Throwback Foto. Du siehst wirklich aus wie Kanye West, Mann. Das ist unglaublich.
Ey, Hör jetzt auf zu labern, ey.
Ich das ist wirklich, Leute, Anja, Leute sagen, nein, findest du nicht?
Ach, hör doch auf. Da bin ich ja auch was, Kakao oder so, da irgendein Spieler, da heißt Kakao. Ich sehe aus wie Kanye West, wie Kakao, wie Denzel Washington. Ich sehe aus wie jeder schwarze bekannte Mann.
Aber weißt du was? Ich war immer wie der weiße bekannte Mann. Ich sah aus wie Andrew Luck, ich sah aus wie Sebastian Vollmer bei Ran. Haben die zu mir erst Sebastian Vollmer immer gesagt am Anfang. Also ich war auch nie Björn Werner. Aber okay, zurückzukommen zu deinem Autopost, ne, mit deinem Auto, mit dem schönen Auto, was du da gepostet hast.
Ey,
ich fand es schön, wie die Bromantiker mich verteidigt haben. Ja, der Coach, der sagt immer hier, Björn fährt sein AMG und so, was ich nicht tue. Du postest mir den schönen Fotos.
Die schönen Autos. Ey, das Beste ist, was ist denn das für ein Fettfleck an der Kopfstütze? Hab ich auch gesehen. Wo ich sage, oh. Aber dann das Geilste ist, die geilsten Kommentare sind, Maske im Auto ist verboten, darf man nicht. Warum hat er eigentlich eine Maske auf? Männer. Und beim Fahren schon gar nicht. Leute, ich stand vor einem Etablissement.
Lüg doch
und,
nicht.
Und war dabei auszusteigen und setz die Maske aus, weil drin musst du eine Maske tragen.
Ey, weißt du, was so krass ist?
Ich weiß doch gar nicht. Da habe ich auch bei einem geschrieben, ja, nee, stimmt. Ich fahre immer mit Maske und am besten mit 120 durch die 30-Zone und denke mir dann, weißt du was, mach doch mal ein Selfie. Mann, ich stand auf dem Parkplatz.
Und dann guckst du. Weil du das mit dem Fettfleck.
Das war Gehirnwasser, hast. Die ausgetreten ist.
Ey, das ist. Ich hab schon. Wenn ich ein Foto mal hochladen möchte, weiß ich, es wird so auseinandergenommen, so analysiert von den Bromantikern. Ja, das ist so brutal. Hört auf damit. Wir kriegen noch Komplexe wegen euch. Wir sollten doch ein paar Sachen. Wollt doch ein bisschen wissen,
was wir laden weiter hoch. Das müssen wir auch aushalten, Björn.
Oh ja,
bei der. Wer Werbung für den neuen Klarkollegen macht, ne? Wer Werbung für den neuen Clark-Kollegen macht und eine Villa, ein Chalet mit Weinkeller hat, ne?
Vorhin ein Chalet
mit Weinkeller.
Chalet in Brandenburg. Vorhin im Brandenburg-Chalet.
Der eine hat ein Chalet mit Weinkeller und Sauna, der andere fährt ein GTS. Leute, es gibt, das ist kein Porsche 911. Es gibt auch sowas Kleines wie ein Macan. Das ist einfach ein kleiner SUV. Es könnte natürlich auch ein Raumschiff gewesen sein von Porsche. Ich fahre das neue Raumschiff von Porsche, man weiß es nicht. Aber eins kann ich euch sagen, ich habe kein Chalet mit Weinkeller und Sauna.
Das habe ich auch nicht. Was ist wieder für ein ist das ein Hetzer. Aber wir sind
im
Sommerurlaub, sind wir zusammen. Wir werden.
Oh, scheiße.
Leute, da wird viel passieren. Folgt uns auf Instagram. Ey, ich glaube, es wird
lustig. Wir machen so ein kleines Tagebuch.
Folgt
uns auf Urlaub. Wir machen für die Romantiker machen wir Urlaubstagebuch. Und wenn ich mal irgendwann bei Werner im Chalet bin, mache ich heimlich ein Instagram Live aus der Sauna. Ich setze mich nackt ohne Handtuch in die Sauna und reibe meinen dicken Schlepphoden über die Bank.
Junge, wie Tony Brown bei der Mike Tomlin an Sprache da in dem Lockerroom. Kannst du dich noch erinnern? Und der Umkleide Kimi damals, wo er heimlich ihn gefilmt hat, im Lice.
Oh, ich dachte, weißt du, der hat der Schlepphoden rausgeholt.
Ich bin Schlepphoden, nein.
Ja, aber daran erinnere ich mich. So, wollen wir mal zur NFC West kommen, Herr Werner?
Let's do it, ey. Ich mach's gerade eher auf. Was habe ich?
Wir müssen anfangen mit dem Team in der NFC West, das meiner Meinung nach das Potenzial hat, den größten Sprung von allen zu machen.
Die Arizona Cardinals vermutlich, oder?
Richtig, Herr Werner. Okay. Richtig, völlig richtig. Denn die Arizona Cardinals waren letztes Jahr mit Cliff Kingsbury 5-10-1, was natürlich nicht wirklich gut war. Aber sie hatten einen Rookie-Quarterback, ne, einen Kyler Murray.
Ach so, 5-10-1, nicht 5-10-1. Ich war 5-10-1.
10-1 und ein Unentschieden. So, Kyler Murray, ne, 20 Touchdowns, 12 Interceptions, 64% seiner Bälle angebracht. Das war jetzt gar nicht so schlecht für einen Rookie, ne?
Das ist so gut. Weißt du, was ich meine? Das ist so gut, Leute. Wir können nicht jedes Mal erwarten, dass ein Rookie-Quarterback in der ersten Runde wie Patrick Mahomes spielt, wie ein Deshaun Watson spielt. Wir haben letztes Mal über Peyton Manning gesprochen, wie er über seine ersten 5 Jahre in der NFL performt hat. Kyler Murray, ich bin ganz ehrlich, ich bin Fan von ihm. Ich mochte, was ich gesehen habe bei den Spielen, wo wir zugeguckt hatten. Ich habe nicht jedes Spiel gesehen. Der hat schöne Statistik. Das Team steht hinter ihm. Das musst du erstmal schaffen als junger Quarterback, der ein Team übernimmt, dass du jemanden wie Larry Fitzgerald hast, der so dich lobt in der Presse. Weil Larry Fitzgerald braucht das nicht. Er muss das nicht extra machen.
Larry Fitzgerald ist der netteste Mensch der NFL.
Ja, natürlich, aber musst du das mal hinkriegen. Und das war ja nicht nur er, das war ja das ganze Team. Oder der Andrew Hopkins, der getradet wurde zu den Cardinals. Der ist aufgeregt. Ich war gerade bei dem Punkt, dass er sehr viel Lob von seinen Mitspielern bekommt oder auch generell Spieler in der Liga nach einem Jahr. Das zeigt einfach, wie positiv das ist für die Arizona Cardinals und die sollten alle sehr aufgeregt sein.
Weil die haben ja auch eine ganz schöne Entwicklung durchgemacht innerhalb der Saison. Die haben das erste Spiel gegen Detroit gleich unentschieden gespielt, ne? In Overtime. So, dann haben sie verloren. 0-3-1. Und dann hatten sie einen Stretch, wo sie dann tatsächlich mal 3 in Folge gewonnen haben. Und dann haben sie undankbarerweise, die waren 3-3-1 und dann kamen die Saints aufs Maul bekommen. 49ers aufs Maul bekommen. Tampa Bay aufs Maul bekommen, dann kam wieder San Francisco nochmal aufs Maul bekommen. War natürlich ein tougher Schedule. So, dann kamen nochmal die Rams, da haben sie nochmal verloren und Pittsburgh, aber dann am Ende hinten raus, Cleveland, Seattle geschlagen. Also nach hinten raus waren sie wieder stärker. Also ich glaube, dass man innerhalb dieser Saison, des Saisonverlaufs, schon viel Gutes gesehen hat. Denn die Offense ist in Points in der Mitte, 16, Yards 21 ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, auch im Passing sind sie 24, Rushing 10. Problem wirklich, also wir sprechen gleich über die Waffen, die jetzt da am Start sind. Das sieht ja ziemlich gut aus für sein zweites Jahr, aber in der Defense 28 Points allowed, Yards allowed, dead last.
Uff. Das war's so.
Gegen den Pass 31, vorletzte, uff. Und gegen den Lauf 24, uff. Das heißt, da musste sich ja ein bisschen was tun. Kyler Murray brauchte Protection, ein paar Waffen und in der Defense brauchten sie ein Upgrade. So, die Frage ist, lass uns doch mal gucken, wer war? Kenyon Drake kam ja von den Miami Dolphins nach 8 Spielen. Ja.
Und war der Leading Rusher am Ende der Saison. Hatte
643 Yards. Ja. Korrekt, weil David Johnson ist ja dann für... Ja, egal. Der ist ja jetzt bei den Houston Texans. Aber wer war auf der Receiver-Seite? Klar, Larry Fitzgerald, 804 Yards. Aber sie hatten keinen 1.000-Yard-Receiver, ne? Der nächste Receiver war tatsächlich Demir Bird mit 359. Das ist natürlich wirklich... Nee, stimmt gar nicht. Es war Christian Kirk. Christian Kirk. 700. Den habe ich fast vergessen.
Und dann David Johnson. So. Nee, aber
kein 1.000-Yard-Receiver.
Ja. Aber ey, guck mal, wir hatten einen neuen Headcoach, neues System, neuen Quarterback. Das war ein kompletter Umbruch. Das war nicht nur, dass der Quarterback, der Franchise-Quarterback ein neues Team übernimmt. Das ist schon ein Umbruch. Und dann aber hast du noch den Headcoach, der im gleichen Jahr dazukommt. Das ist ja ein kompletter Umbruch. Also verrückter geht es ja gar nicht. Und dafür haben die 5 Spiele gewonnen, ein Unentschieden. Das ist für mich nicht schlecht.
Ja, aber die Defense war natürlich ein Riesenproblem. Rauszuheben, Chandler Jones, 19 Sacks.
Der Typ ist so underrated.
Chandler, 19 Sacks.
Der performt jedes Jahr. Wirklich, seit er in die NFL gekommen ist, du musst ihn eigentlich, weil jedes Mal, wenn ich das lese und Top-Pass-Rusher in der NFL, vor 2 Jahren war das noch so, jetzt kriegt er die Aufmerksamkeit, die er wirklich verdient. Aber da war es mal, wer sind die Top 5 Pass-Rushers? Da war er irgendwie nie drin, obwohl er immer über 10 Sacks gefühlt hat, jedes Jahr das, und öfters jetzt schon fast an die 20 rangekommen ist. Und jetzt deswegen, seit er bei den Cardinals ist, hat er nochmal seine Produktivität erhöht. Und jetzt siehst du ihn in der Top 5 Pass-Rusher. Wenn zum Beispiel Experten in Amerika, ey, wer sind deine Top Pass-Rusher? Robert Mathis hatte letztens gesagt, der hat dann irgendwie hat irgendeine Liste kritisiert von irgendeinem Experten und hat gesagt, wie kannst du Chandler Jones irgendwie, weiß ich nicht, an 5. oder 6. Stelle haben, weißt du?
Wenn du 19 Sacks hast und First Team All-Pro und Pro Bowler bist mit 19 Sacks und 26 Quarterback-Hits, dann solltest du ganz oben am Start sein. Es hat sich ja was getan. So im Draft haben sie mit dem ersten Pick obwohl ihr erster Need war ja Offensive Lineman, ich weiß ja noch, in unserem Fantasy-Draft, sozusagen, haben wir ja den, glaube ich, in den ersten paar Mocks haben wir den Offensive Lineman angedichtet, aber sie haben Isaiah Simmons von Clemson gedraftet. Das war natürlich, eigentlich jetzt, wo ich nochmal sehe, wie schlecht sie defensiv waren, war das doch der smarteste Pick, den sie machen konnten, oder nicht?
Auf jeden Fall. Alle, die es mitbekommen hatten, wir beide fanden, Isaiah Simmons ist einfach die beste nach Chase Young, der beste Defensive-Spieler in dem ganzen Draft gewesen. Den kannst du wie einen Derwin James einsetzen, der Safety für dich spielen kann, rein theoretisch, wenn sie es wollen. Also ein Hybrid-Linebacker-Safety, der kann
Pass-Rushen.
Du kannst ihn blitzen, du kannst ihn in eine Zone, du kannst Mann-zu-Mann-Deckung, Tight End, ey, das ist Gold wert, ne? Und vor allem, wenn du immer diese ganzen Mismatches hast mit diesen ganzen guten Tight Ends, so jemand zu haben, der so viele Sachen machen kann in deinem System, Gold wert, wirklich Gold wert. Also für mich war es der richtige Pick, wenn du mich fragst.
Ja, weil, und dann haben sie, also weil?
Ja, genau, weil sie haben ja noch eigentlich denn in der dritten Runde, weil das war ja der größte Need in der Offensive Line, haben die ja Josh Jones bekommen
von Houston, Runde.
Der eigentlich angesehen war als ein First-Round-Pick oder ein sicherer First-Round-Pick. Und
das war ein Stil.
In der dritten Runde, das war ein Stil. Vielleicht
irgendwas. Aber in der zweiten Runde, die zweite Runde haben sie ja abgegeben und haben dafür Hopkins bekommen. Also der Draft lief ja dann gut, weil sie haben Isaiah Simmons, D-Hop in der zweiten Runde, Josh Jones in der dritten Runde und dann in Runde 4 und 5 haben sie zwei gigantöse Defensive Tackles geholt. Lekai Fotu von Utah und Rashard Lawrence von LSU, das sind zwei Kubikmeter-Kläuse, die in der Mitte stehen und da natürlich helfen werden und sofort einen Impact wahrscheinlich haben werden. Beide in der vierten Runde, weil Laufspiel stoppen war ja nicht so in dieser Defense. Deshalb da auch nochmal gut gedraftet. Wenn du in der vierten Runde zwei Kandidaten hast, die du wirklich, die vielleicht nicht nur Rotation sind, sondern tatsächlich auch vielleicht mehr als nur Rotation-Spieler sind, ist das nicht schlecht. Weil wenn du dir, sie spielen ja eine 3-4, so, und sie haben Jordan Phillips, der ist, glaube ich, von Buffalo gekommen. Und dann haben sie ja den Viertrunden-Pick dahinter. So, und guck mal, auf dem Roster ist Isaiah Simmons, spielt Will Linebacker, the weak side. Chandler Jones spielt Sam. Das heißt, Chandler Jones ist der Pass-Rusher und er ist der manchmal rusht und manchmal droppt.
Ja, was war alle, die das Taktik-Video von uns gesehen haben, eigentlich ist Chandler Jones der Rush Linebacker, Outside Linebacker, wie wir es erklärt haben. Ich glaube nicht, dass er der Sam oder in diesem Defensive-System ist, dass der Sam Linebacker mehr Pass-Rush.
Ja, weil sie vielleicht die kicken die Front zur Weak Side, verstehst genau. du?
Die müssen das, denn ist es aber wirklich außergewöhnlich, wie die ihre Defense, meistens ist es andersrum aufgebaut, dass ein Chandler Jones der Weak Side Linebacker ist in der 3-4 und Isaiah Simmons wäre der geile Sam Linebacker.
Das kommt halt drauf an, spielst du mehr Barefront oder willst du mehr Under-Concept spielen? Alle Sachen, über die wir später nochmal sprechen werden. Aber wenn du dir anguckst, wenn du dir diese Defense anguckst, lass uns erstmal bei der Offense bleiben. Larry Fitzgerald, Hall of Famer. DeAndre Hopkins sozusagen in der zweiten Runde gekommen und auf dem Weg in die Hall of Fame. Ey, die haben zwei Nummer 1 Receiver. Und Christian Kirk ist kein Slouch. Der Typ ist gut. Und dann, ich bin ja ein Riesenfan von dem letztjährigen Zweitrunden-Pick war, glaube ich, Andy Isabella. Kannst du dich an den erinnern?
Von UMass, kleines
Speedster. Gerät. Ey, die haben vier Receiver, die richtig legit sind. Also da geht was. So, Kyler Murray, Kenyon Drake ist eingeschlagen, wird jetzt die ganze Saison spielen. So, das ist schon gar nicht so schlecht. Und wenn du jetzt in die Defense guckst, da hat sich ja auch ein bisschen was getan. Jordan Phillips ist, glaube ich, von Buffalo gekommen. Lass mich nochmal gucken.
Buffalo.
Der ist von Buffalo gekommen. Der spielt Nose Tackle. Und dann haben sie dahinter noch den Fourth Round Pick. Corey Peters ist von Atlanta gekommen. Wenn mich nicht alles täuscht.
Ja.
Und dann hat sie auf der Linebacker-Position Devondre Campbell. Der große Linebacker, der die ganzen Jahre zusammen mit Deion Jones das echt ein super Tandem bei den Falcons war, der ist jetzt spielt jetzt Inside Linebacker sozusagen zusammen mit Jordan Hicks. Das ist ja auch ein sehr, sehr geiles Tandem. Sondern haben sie da hinten Buda Baker, war auch ein Pro Bowl Safety, 140 oder 150 Tackles. Also ich glaube, diese Defense hat sich auch
und verstärkt. Und Patrick Peterson darfst du nicht vergessen.
Patrick Peterson, sie haben ja noch einen Linebacker ganz spät gedraftet. Evan Weaver. Kannst du dich an den noch erinnern? Der mit der 99?
Von Kerl, der.
Der mit den roten Pausbacken.
Der ein bisschen größer ist und ein bisschen moppiger, aber ist eine Tackle-Maschine.
Ist eine Tackle-Maschine. Ich glaube, die haben ganz gut gedraftet und ich bin echt gespannt. Aber mit den Waffen, mit Fitzgerald, DeAndre Hopkins, ey, wen doppelst du denn?
Also die haben es geschafft. Wo rollst
du Coverage hin?
Ja, das geht nicht. Die haben das aufgebaut, glaube ich, jetzt. Die sind sehr, sehr ähnlich wie die Kansas City Chiefs. Ne? Lass wirklich einen mobilen Quarterback, der den Ball werfen kann, hab die Waffen, die den Ball fangen können. Und Defense ist jetzt auf Papier. Letztes Jahr waren sie schlecht, aber sie, meiner Meinung nach, haben sie sich verbessert. Im Draft, in der Free Agency. Und auch wenn sie nur durchschnittlich sein wird, können sie damit der Kombination mit der Offense, wie sie auf Papier jetzt gerade aussieht, sehr gefährlich sein. Also ich bin wirklich so ein bisschen auf dem Bandwagon von den Arizona Cardinals.
Ich auch, kann ich nur bestätigen. Letztes Jahr 15-1. Dieses Jahr mehr Siege, ja, Herr Werner?
Kommen wir jetzt zum Schluss. Ganz entspannt.
Entschuldigung.
Du hast alles gesagt zu den Cardinals. Komm, wir gehen weiter zu. Wen nehmen wir denn jetzt hier? Seattle haben wir, San Francisco. Oh, die Niners
oder wen?
Ja, lass einfach 49ers nehmen, komm.
Ja, Herr Werner, dann schieß mal los, 49ers.
Erstmal erinnert mich das gerade, weil ich wieder ein Foto sehe von Colin Kaepernick, dass Lynn, der Headcoach von den Chargers, gesagt hat, Colin Kaepernick würde unseren Football-Style, unser System in Offense, da würde er gut reinpassen. Er hat gerade 3 Quarterbacks, mit denen er sehr glücklich ist, aber es hat sich angehört, als wäre er auf der Shortlist für ein Workout, falls was passiert in dem Quarterback-Raum. Mit einer Verletzung. Bin mal gespannt. Nee, aber von den Niners, ich glaube, die größte Überraschung, außer natürlich für den Herr Zume, der das ja vorausgesagt hat im Podcast, in der Offseason, wo wir den angefangen haben, das war dein Sleeper-Team. 13-3, Jimmy G, unfassbar. Ist er ein Top 5 Quarterback? Nein, meiner Meinung nach, wenn du mich fragst, aber.
Top 5 nicht, nee.
Ein guter Game Manager, der genügend in den wichtigen Situationen trotzdem sein Team helfen kann. Und dann mit dieser starken Defense, die unfassbar war dieses Jahr. Wer konnte da nicht Pass rushen, wenn du mich fragst, in der Front 7 vorne? Du kommst mit Nick Bosa, der einfach. Oh, ey. Die haben es nicht gehört, ja, okay. Die Bromantiker haben das nicht gerade gehört, aber ich habe.
Der Black Hammer war beiseite.
Ich muss direkt auf die Defense, ich glaube, das war das Standbein trotzdem von diesen San Francisco 49ers, warum die es in den Super Bowl geschafft haben, warum die eigentlich auch fast den Super Bowl gewonnen haben. Ja, das war ja so knapp und dann sind sie eingebrochen. Aber Nick Bosa, Defensive Rookie of the Year, wenn du jemanden draftest so hoch, natürlich hast du hohe Erwartungen, aber dass der so performt und gleich für so viel Aufmerksamkeit in seinem ersten Jahr sorgt, das ist brutal. Das ist wirklich brutal. Und dann hattest du noch DeForest Buckner, der ja ein All-Pro Defensive Tackle war. Dann hast du Eric Armstead, der einfach mit einem Breakout, ja, kommt, 10 Quarterback-Sacks hatte. Also unfassbar. Das Jahr davor in der Offseason kam für einen fetten Vertrag. Und der war so an sich der von den Starters, der unproduktiveste, kann man das sagen, der nicht produktiveste.
Produktivste.
Mit Quarterback. Nein, ja, nicht.
Produktivste. Also,
ja.
Nicht produktiveste.
Produktivste. Tamam. Und dann mit 6,5 Quarterback sagt.
Tamamba. So.
Aber diese Defensive Line war für mich der Game Changer dieser San Francisco 49ers. Du hast ja Rich Sherman da hinten, der in seinen alten Jahren auch nochmal eine super Saison abgeliefert hat. Aber das fing an mit diesem Pass Rush. Da kannst du mal erzählen, was du willst. Auch du als Ex-Defensive Back. Ey, so ein Pass-Rush
der beste Freund von jedem Passverteidiger ist ein guter Pass-Rush.
Ist natürlich auch andersrum. Der beste Freund von guten Pass-Rush sind auch gute DBs da hinten, die vielleicht mal eine Sekunde länger die Receiver decken können.
Wenn der Werner wieder bei Tyrone Smith an der Brust zerschellt, ey.
Ich habe immer nach hinten gerufen, ey, gib mir noch 2 Sekunden. Halt noch 2 Sekunden. Ich komme da irgendwann mal an.
Weißt du, was mich fasziniert hat bei den jetzt in der Offseason der 49ers? Und ich will jetzt nicht so sehr auf den Statistiken rumreiten. Da könnte man, weil du hast es gesagt, Game Manager, aber nicht Top 5, aber nicht Top 5 Quarterback. Jimmy Garoppolo, ja, der hat eine starke Defense, aber er hat immer noch fast 70% seiner Pässe angebracht, fast 4000 Yards geworfen, 27 Touchdowns, 13 Interceptions. Quarterback Rating von 102. Also,
und der kam von einer Verletzung zurück.
Ja, der ist jetzt auch. Game Manager ist, glaube ich, ungerecht. Game Manager ist ungerecht.
Ich habe Game Manager gesagt, der in den wichtigen Momenten trotzdem sein Team zum Sieg führen kann. Das können andere Game Manager zum Beispiel nicht.
So, aber worauf ich hinaus wollte, was ich eigentlich interessant finde, diese Mannschaft war jetzt im Super Bowl und hätte es vielleicht auch gewinnen sollen oder müssen. So. Lynch, der GM, hat es geschafft, weißt du, wenn du so einen Roster hast, ne, und nach so einer Super Bowl-Niederlage mit Free Agency und Verträgen, da gehen ja auch ein paar Schlüsselspieler verloren. So, Joe Staley, retired. Oh, shit. Was machst du denn jetzt? Und DeForest Buckner getradet zu den Colts.
So, können nicht bezahlen, weil wir ihn nicht bezahlen können, was normalerweise passiert.
Ja, aber wir reden von zwei, die im Lockerroom und auf dem Feld extrem wichtig sind. Sind weg. So, jetzt was machst du? Sie kriegen von den Washington Redskins Trent Williams durch einen Trade. Und Trent, was hast du denn jetzt gemacht? Und Trent Williams.
Nicht Thorsten sagen.
Ach du Scheiße. Und die ersetzen sozusagen einen All-Pro, einen der besten Offensive Tackle, mit dem nächsten All-Pro besten Offensive Tackle. Das ist krass. Sie traden DeForest Buckner weg. So, und sie schaffen es. Ach so, guck mal, DeForest Buckner weg. Und dann draften sie Javon Kinlaw. Samuel geht
sehr
weg.
Sehr ähnliches.
Und sie, ja, genau. Samuel ist weg und sie draften Brandon Ayuk in der ersten Runde. So, also sie haben eigentlich das, was sie verloren haben, haben sie ersetzt.
So, seit Lynch dort ist, muss man ja wirklich sagen. Kyle Shanahan und Lynch, was das für ein Duo ist, ein Head-Coach-GM-Duo, ist stark, weil das passiert auch nicht.
Der hat ja auch gerade verlängert, Björn, haben wir gar nicht
gesagt. Ja, 4, 5 Jahre oder sowas.
Ja, ne? Hat gerade verlängert.
Auch zu Recht.
Der junge Head-Coach zu Recht, weil es ein geiles Tandem ist. Haben wir gesagt,
was nicht oft passiert. Wir haben noch nicht oft drüber gesprochen, dass umso erfolgreicher ein Team ist, umso besser muss eigentlich auch der General Manager mit dem Head Coach auskommen. Ne? Weil oft ist es ja so, der General Manager ist sozusagen, der die Spielfiguren sozusagen hinpackt und der Head Coach ist der Manager des Spiels, ne, mit den Spielfiguren, die er hat. Keine Ahnung, wenn es Sinn macht. Aber oft ist es dann so, dass der Head Coach dann sagt, hey, was gibst du mir für Spieler, wie soll ich damit gewinnen? Und genau auch andersrum, wo der General Manager sagt, ich gebe dir die geilsten Spieler und du kannst damit nichts machen. Also oft ist es ein Streit. Colts, Gregson, der General Manager und Chuck Pagano, ein Riesending.
Ja. Aber wenn du die D-Line immer noch anguckst, du hast Nick Bosa, Dee Ford, Eric Armstead, Solomon Thomas und Javon Kinlaw. Immer noch K-Warn Alexander, Fred Warner und Greenlaw sind drei super Linebacker. Dahinter ist unser deutscher Junge Mark Nesodja.
Oh, ich wollte es gerade sagen. Und die geilste Katze auf der Welt, Mark Nesodja.
So, das passt alles. Backfield. So, die Kontinuität und der Verlust von großen Namen, die mit großen Namen ersetzt wurden. Ich glaube natürlich Emmanuel Sanders, beim Rookie weißt du nie, was passiert. Ne? Aber du weißt natürlich, dass Trent Williams wird Trent Williams sein. So, da mache ich mir wenig Sorgen. Und ich glaube auch, dass Javon Kinlaw ein produktives Jahr hinlegen wird. Weil wenn du so eine Beast-Defensive-Line um dich rum hast, shit.
Genau, das wollte ich gerade sagen.
Da wirst du massig 1-gegen-1-Duelle haben. Und da frisst er auch viele Gegner auf.
Was hat er am besten gemacht im College? Pass-Rush. Er war der beste Pass-Rusher auf der Defensive-Tackle-Position, wenn du mich gefragt wirklich, also wenn du ihn anguckst, was er für, google ihn mal und guck dir mal die Fotos an, die du von ihm siehst. Das ist ein Schrank. Und wie athletisch er ist, mit der Kombination von seiner Größe und du hast es gesagt, wenn du zwei geile Defense-Vans draußen an der Edge hast, an der Ecke von der Defensive-Line, die Pass-Rushen können und in der Mitte kannst du ein bisschen, hast du ein bisschen mehr Freedom, Freiheiten, das ist ein Traum. Das ist ein Traum von jedem Defensive-Lineman, so eine Teamkollegen zu haben.
Ansonsten ist ja in Free Agency auch nicht viel passiert. Sanders ist gegangen, sie haben sich irgendwie Toi Lolo, so ein Riesen-Tight-End, glaube ich, geholt.
Ja, der hat auch damals bei Atlanta gespielt, gegen den habe ich, genau. Der ist riesengroß, der wirklich, das ist ein
So, Sheldon Day, Defensive Tackle, ist gekommen, ach nee, stimmt gar nicht, der war da, der ist zu Indianapolis gegangen, Kerry Hyder ist von Dallas gekommen, also, und Travis Benjamin von den LA Chargers zu den San Francisco 49ers,
Receiver. Also, wir haben ja letztes Mal über die Kansas City Chiefs gesprochen, dass beide Super Bowl-Teams nicht wirklich schwächer geworden sind. Das müsste den anderen Teams in der AFC und NFC Angst machen. Du hast die Kansas City Chiefs, die nicht wirklich einen Spieler verloren haben und die konnten viele halten. Bei den 49ers hast du natürlich ein paar, was du gerade gesagt hast, ein paar große Namen verloren, aber die Leute, die sie dafür ersetzt haben, besser kannst du es gar nicht machen. Besser ging es gar nicht, wenn du mich fragst.
Heidewitzka. Dann, also, Heidewitzka. Das klingt ja fast so, als würden sie die Division wieder gewinnen. Aber wir müssen ja auch noch über die Rams und die Seahawks sprechen. Kommen wir mal, wollen wir über die Rams sprechen?
Aber wie geil, jetzt mal, ich bin kein Fan von beiden Teams, respektiere mich, aber wie geil wäre das trotzdem, dieses Matchup nochmal zu sehen, direkt nach dem Ausgang vom letzten Super Bowl? Das wäre schon.
Das wäre ganz geil.
Das ist wie so ein Boxkampf, wenn ich zwei. Die besten Boxer im ersten Kampf, der geilste Kampf, und dann einer gewinnt natürlich, muss er gewinnen, und dann, okay, ein Rematch. Das ist irgendwie so ein bisschen, das würde perfekt passen.
Das wäre gar nicht schlecht, aber die LA Rams standen vor ein paar Jahren ja auch im Super Bowl.
Und das war ein schneller Abgang. Natürlich kann das auch genau passieren bei den 49ers
und den Kansas City Chiefs. Kannst du dich noch erinnern, als wir da oben im Stadion saßen und immer dachten, so, können jetzt mal ein paar Punkte regnen?
Ja, da haben ja viele in Deutschland gesagt, in Deutschland ist ja, glaube ich, immer noch als der schlechteste Super Bowl, seit wir den Super Bowl übertragen. Ich fand den trotzdem geil.
Ja, defensiv war der schon, da war schon richtig was los, ne?
Wenn du wirklich das Spiel verstehst und wenn du auch das Spiel genau mit jedem Spiel so anguckst und nicht halt nur, weiß ich nicht, Party machst und du hast wirklich gesehen, wo die Schwachstellen waren und wie gut da individuelle Spieler in der Defense performen. Und es ist nicht jetzt, also da war ein Quarterback-Sack und da war, weiß nicht, Interception, diese großen Big Plays. Wenn du wirklich gesehen hast, wie gut Defense auf beiden Seiten gespielt worden ist, ey, das macht dann auch mega Spaß. Aber das muss man natürlich, ich verstehe es.
Aber erstmal müssen wir natürlich sagen, wir hatten ja in einem Podcast über die gesprochen und so getan, als hätten die voll die Losing Season gehabt. Die waren 9-7, waren aber nur Dritter in ihrer Division.
Deswegen wahrscheinlich, weil andere beiden Teams, die Seahawks und die 49ers,
die haben ja gar nicht so schlecht angefangen, ne? Waren 3-0, dann haben sie drei hintereinander verloren, dann haben sie wieder zwei gewonnen, waren 5-3, alles gut. So, und dann war die Bye-Week und danach war hin und her, vor und zurück, und dann gerade am Ende, ne? Sie waren dann 8-5 und dann haben sie am Ende gegen die Dallas Cowboys verloren, ist natürlich auch schwer. In Dallas, dann haben sie bei den Niners auch nochmal verloren, dann waren sie 8-7 und haben dann in der letzten Woche 9-7 die Cardinals geschlagen. Aber die beiden Niederlagen, Cowboys und 49ers, haben natürlich wehgetan, aber die waren ja jetzt auch nicht so schlecht. So, offensiv, Points 11, Yards 7, Passing Game Nummer 4, Running Game leider nur die 26. Defensiv die 17 in Punkte, 13 in Yards, da waren sie in der Mitte eher, und auch in Passing Game Yards allowed 12 und Rushing 19. Also Defensive war ein bisschen mau, offensiv war es gar nicht so schlimm, wie man meint. Und wenn du dir mal anguckst, Jared Goff, der hat ja einen Mördervertrag unterschrieben, ne? vor der Saison.
Aber ich war jetzt gerade in diesem Moment, wo ich die Statistiken aufhab, wieder überrascht. Er hat 4600 Yards gehabt.
Ja, aber 22 Touchdowns nur und 16 Interceptions. Das ja. Verhältnis ist einfach Dudu.
Das sind viele Yards.
Das sind viele Yards, aber es sind auch in dem Verhältnis Touchdowns zu Interceptions. Das ist nicht gut. So, und Todd Gurley, ja, der ist ja jetzt in Atlanta. Den haben sie ja echt gemanagt und nicht so viele Snaps gegeben, hat insgesamt 1000 Yards von Scrimmage Line, 857 oder so und dann nochmal irgendwie durch die Luft nochmal 207 Yards. War aber der Leading Rusher, aber ansonsten hatten sie noch Malcolm Brown, glaube ich, das und auf der Receiver-Seite, Robert Woods hat wieder abgeliefert und Cooper Kupp.
Ja, ne? Und Cooper Kupp kam zurück von deiner Verletzung. Freue mich so für diesen Typen, 94, dass er nach dieser harten Verletzung 94 zurückkommt und so catches.
Performt, ey. Ja, die haben natürlich 2000 Yards Receiver. Brandon Cooks hatte jetzt kein so starkes Jahr, ne?
Ja, und deswegen war es auch sehr
komisch, dass er für so viel Geld jetzt bei den Houston Texans ist.
Ja, dafür, wenn du Woods und Cooper Kupp hast, vor allem Cooper Kupp ist ja der, der noch nicht bezahlt wurde und der ist jünger und so produktiv und dann hast du einen Spieler im gleichen Raum, den du viel, viel mehr bezahlst und der kommt nicht an die Produktivität ran, zack, weg.
Und dann haben sie noch Tyler Higbee, auch ein guter Teil, hat auch 734 Yards, sondern in der Defense da hatte das Jahr davor, Aaron Donald war natürlich der Mann der Stunde mit seinem, wie viel Sex hat er denn nochmal, 20, ne? Das Jahr davor.
Aaron Donald. Nehmen wir?
Aaron Donald.
Ja, ich glaube, das war
20? Doch.
Nein, das war in dem Jahr, wo die im Super Bowl waren.
Ach so.
Das war vor 2 Jahren.
Wie dem auch sei, auf jeden Fall hat er auch in einem Jahr, wo er gefühlt ruhiger ist als Defensive Tackle, immer noch 12,5 Sacks als Defensive Tackle.
Hier ist, was ich nicht verstehe. Weil wir gerade bei den Dante Fowler Jr., du tradest für ihn, hat einen Breakout, der 11,5 Sacks, Quarterback Sacks. Lassen ihn gehen. Mhm. Der ist ja zu den Atlanta Falcons gegangen. Clay Matthews,
8, den alle
eigentlich kennen, hat 8,6. Lassen ihn auch gehen. Auch wenn der wird nicht mal diesen fetten Vertrag bekommen, aber er kriegt noch so ein paar Millionen, ne? Diesen Veteranenvertrag, wenn du so einen abgeliefert hast. Die haben 2 von den Top 3 Pass-Rushern einfach gehen lassen. Das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, wenn du mich fragst.
Ja, mit wem haben sie das denn ersetzt? Das ist ja jetzt die große Frage, der wir uns jetzt mal stellen müssen. Und zum Beispiel im Draft haben sie ja versucht, in der zweiten Runde Todd Gurley zu ersetzen. Mit Cam Akers. Komm, das ist dein Florida State Homie, den hast du aufgepumpt, als wäre das geilste
seit diesem Brot. Nein. Ich habe nur gesagt, er ist wirklich underrated. Ich glaube, wenn er bei dem Florida State Team spielen würde in 2013, 14, da wäre er wahrscheinlich der erste Running Back, der vom Board geht, wie zum Beispiel in Delvin Cook, der dort gespielt hat. Aber die hatten sehr schlechte 3-4 Jahre, wo er dort war. Und das hat ihm wehgetan. Trotzdem ist er ja noch in der zweiten Runde gegangen. Ist ja nicht, dass es schlecht ist. Also ich glaube, das ist ein riesen Upgrade für diese Position für die Rams, nachdem sie Todd Gurley auch verloren haben.
Ja, guck mal, aber Brandon Cooks haben sie mit Van Jefferson ersetzt von Florida. Großen Receiver. Ne? Guter Route Runner. 6'2", 1,88, 90 Kilo. So, das ist für das, was Brandon Cooks geliefert hat, das kannst du mit einem Second-Round-Pick-Rookie, das kann er auch liefern.
Ja, und zumal Brandon Cooks hat ja irgendwie 16 Millionen.
Das ist natürlich eine viel günstigere Variante. So, und dann aber defensiv,
im Draft. Du hast gerade gefragt, wen haben
Pass Rusher,
Terrell Lewis. Ja, wen haben sie geholt? Aber Terrell Lewis ist der von Alabama.
Ja.
Monster, aber
viel Verletzung. Der
war und auch noch nicht jetzt, wie gesagt, weil er so viele Verletzungen hatte. Die haben Leonard Floyd geholt von Chicago, wo sagen wir es mal so, die haben 2 gehen lassen, die bewiesen haben, dass sie es tun können, Quarterback jagen.
Dass sie es tun können.
Ja, ich habe gerade überlegt. und dann holen sie welche, die noch sehr unproven sind. Ne? Leonard Floyd hat natürlich ein paar Spiele gezeigt, der kann was.
Aber der hat auch nur ein Jahr 10 Millionen.
Genau, deswegen meine ich, das ist halt, das ist jetzt nicht, die haben nicht in die Zukunft investiert auf der Position, wenn du mich fragst. Mann, ich muss darauf sagen, ey, dachte ich so, ey, wenn du mich fragst. Die Leute, da sind ein paar Leute, die sagen, hör, Björn, hör auf immer zu sagen, wenn du mich fragst. Das ist voll im Kopf, jetzt sage ich das noch öfter. Oh, shit.
Das sagst du öfter. Aber du hast
das ist,
recht.
Das ist seit wir diese Kack-Division-Preview machen.
Wenn du mich fragst, ja.
Wenn du mich fragst.
So, also Dante Pauli Jr. ist weg. Corey Littleton ist zu den Las Vegas Raiders gegangen. Michael Brockers war weg und ist dann doch wieder geblieben. Ne? Kannst du dich noch erinnern?
Ja, der war doch wo? Bei den Ravens, Cowboys? Nee, wo hat er
Ravens, Ravens, glaube ich. Ravens.
Und dann wegen der Corona-Zeit, weil der Vertrag nicht rechtzeitig oder früh genug, ja, wegen dem Physical, war Physical pending Physical, heißt, der ist noch nicht offiziell. Viele haben ja jetzt gerade erst ihre Verträge unterschrieben, weil das die erste Chance war, die Ärzte von den Teams zu sehen. Und dann kamen die Rams spät an und sagen, hey, wir wollen dir doch das Gleiche bieten. Würdest du denn hier bleiben? Deuces, Ravens, ich bleib zu Hause. Und wir haben oft über Michael Brockers gesprochen. Er ist der Team-Captain seit mehreren Jahren. Es ist nicht Aaron Donald in der Defense, es ist nicht irgendjemand anderes. Es ist Michael Brockers, ist der Team-Captain der Defense. Er hat immer das große C auf der Brust.
Ja,
und das spricht trotzdem.
Aber wenn ich mir das alles so angucke, dann ist das natürlich, was sich da getan hat, ist nicht wirklich viel. Ne? Ich glaube, die hatten ja keinen First-Round-Pick, den hätten sie gebrauchen können. Den hätten sie echt gebraucht, weil sie haben Cooper Kupp, Woods, Josh Reynolds, so Van Jefferson kann die gute 4 sein, das ist alles gut. Sie haben Tyler Higbee, das heißt, die haben Waffen. So, dann haben sie Malcolm Brown, Cam Akers, mal gucken, wie der einschlägt. Hat dann in der Defense Aaron Donald, Michael Brockers, müssen wir nicht drüber reden, alles Jupti. Aber Pass Rush,
weißt du noch,
Terrell Lewis wird da einschlagen oder nicht?
Leonard Floyd,
den haben sie hier als Inside Linebacker gelistet. Leonard Floyd wird doch nicht Inside Linebacker.
Nein. Deswegen meine ich, diese ganzen Ourlads.com ist sehr, sehr gut eigentlich mit den Namen und den Updates, aber da sind öfters mal auch dann Leute nicht auf der richtigen Position.
Ich sag nur, Roster sieht nicht wirklich stark aus, muss ich wirklich sagen.
Weißt du noch vor 2 Jahren, wo jeder sich mal gefragt hat, wo sie einen Spieler nach dem anderen geholt haben, einen Starspieler getradet, denn das und da, und du hast gesagt, ey, wie viel Salary Cap haben die denn? Und die haben das echt bis zum Maximum irgendwie hingekriegt und jetzt siehst du, was danach kommt, wenn du nicht den Super Bowl gewinnst, also auch wenn du den Super Bowl gewonnen hast, was danach kommt, du kannst denn doch nicht alle halten. Weil so viele Spieler müssen dann doch bezahlt werden. Junge Spieler, es wird Zeit, dass die neuen Verträge bekommen. Und dann bricht das Team so schnell auch wieder auseinander. Weil guck dir mal an, wenn was vor 2 Jahren da war und wie jetzt das Roster aussieht. Und vor 2 Jahren waren die im Super Bowl.
Vor 2 Jahren waren sie im Super Bowl.
Wenn du mich fragst,
waren die vor 2 Jahren im Super Bowl.
Und das Krasse ist, meine Frau sagt genau den gleichen Shit. Die sagt immer, kannst du mal, ich sag's jetzt nett ausgedrückt, kannst du mal bitte aufhören, so oft das zu sagen?
Also wenn du mich fragst?
Sie sagt es natürlich mit einem ganz anderen Ton. Ach ja, ich liebe sie.
Also ich bin mir nicht so sicher. Ich habe so meine Bedenken bei den Rams. Aber dann lass uns doch zum letzten Team in dieser Division kommen. Und zwar zu den Seattle Seahawks. Letztes Jahr 2. in der Division hinter den 49ers mit 11-5.
Und wie knapp war das? Kannst du dich an den Tackle, an der Goal-Line erinnern?
Ja, das war krass. Aber die Offense rankt Nummer 9 in Points, Nummer 8 in Yards. Nummer 14 Passing Game, im Running Game Nummer 4. Also diese Offense ist Top 10, ne? Points Nummer 9, Yards Nummer 8, Passing Game, ja, sind sie in der Mitte, aber Running Game dann auch Nummer 4. Das heißt, offensiv hat sich was getan bei denen. Klar, DK Metcalf war echt ein grundsolider Pick, würde ich jetzt mal sagen. Mehr als grundsolide. Sie haben nach hinten raus in der Saison ein bisschen geschwächelt, ne? Weil die waren ja irgendwann 10-2 und dann haben sie gegen die Rams verloren, gegen die Cardinals nochmal verloren, gegen die 49ers verloren und nochmal gegen Green Bay spät verloren. Green Bay haben sie ja in den Playoffs verloren. Also sie haben die letzten beiden Spiele verloren oder aus den letzten 4 haben sie 3 verloren. So, das heißt, nach hinten raus haben sie ein bisschen geschwächelt. Die Defense, die ja eigentlich immer das Prunkstück war, war im Points Allowed 22, Yards 26, Passing Game 27, gegen den Lauf 22. Also das war nicht wirklich schön. Russell Wilson war wieder ein Pro Bowler. Guck dir das mal an, 31 Touchdowns, 5 Interceptions. Quarterback Rating 106.
48 Mal gesackt.
Ja, aber dann auch, er ist ja nochmal für 340 Hertz gelaufen. Chris Carson war Top Rusher, 1200, und hat ja auch, glaube ich, das letzte Spiel verpasst, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Da hatten sie noch Rashad Penny, aber sie haben ihren 1000 Yard Rusher, sie haben mit Tyler Lockett eine Rakete, DK Metcalf, das läuft. So, aber defensiv, das ist von Legion of Boom ist da nicht mehr viel zu sehen. Bobby Wagner ist wie jedes Jahr. Bobby Wagner ist jedes Jahr Pro Bowl und First Team All-Pro. Wieder knapp 159 Tackles. KJ Wright, 132 Tackles. So, aber, warte mal, wo ist es hier? Worauf wollte ich hinaus?
Hier ist das Problem.
KJ Wright ist mit 3 Interceptions der Pimp Daddy Mac.
Ja, hier ist das Problem.
Erzähl mal.
Rasheem Green ist Nummer 1 im Team mit Quarterback Sacks, 4. Quinton Jefferson, Defensive Tackle, zweite Stelle, 3,5. Michael Kendricks, Linebacker, 3. Bobby Wagner, 3. Clowney, 3.
Die haben
28. Sie Ansa, 2,5.
Ja, bevor das du alle vorliest, sag doch einfach, sie haben 28 Sacks.
Es ist
der Gegner, das 48.
Das ist, wir haben gerade über die 49ers gesprochen und die ganzen Zahlen aufgelistet. Sie hatten, die Clowney sollte die Lösung sein, war er aber nicht dieses Jahr.
Ja, deshalb
er ist
bezahlen
immer noch nicht
sie
unter Vertrag,
nicht.
Genau, deswegen wollen sie ihm noch nicht die 20 Mille geben, die er haben möchte. Er ist immer noch nicht unter Vertrag. Da ist aber das Problem. Das ist, warum sie denn doch einbrechen irgendwann, wenn du am Ende der Saison haben sie gegen gute Teams gespielt, die auch gut im Passspiel sind. Wenn du kein Pass, du musst alles in der Defense etwas, du musst ein bisschen Pass rushen können, du musst ein bisschen den Lauf stoppen können. Aber wenn du eins überhaupt nicht kannst, die Offense-Koordinatoren von den gegnerischen Team finden einen Weg.
Aber Björn, weißt du noch, kannst du dich noch an den Draft erinnern? Wir haben gesagt, die brauchen Pass Rush, die brauchen vielleicht einen Defensive Tackle, vielleicht noch einen Wide Receiver. Und das
Erste,
was sie in der ersten Runde holen sie sich einen Linebacker, einen Outside Linebacker. Jordan Brooks, meiner Meinung nach, war der zweitbeste Inside Linebacker nach Kenneth Murray von Texas Tech. Ich mochte den Jungen. Downhill, guter Tackler mit einem nice Pop. Aber ich habe gesagt, der wird sicherlich kein First-Round-Pick sein, sondern ein Zweitrunden-Pick. Aber sie mochten ihn auch, so wie ich, und mochten ihn so, dass sie ihn in der ersten Runde genommen haben. Aber wenn du KJ Wright und Bobby Wagner hast, war das für mich fraglich.
Du spielst eine 4-3-Defense.
Und ganz viel Nickel.
Deswegen, das war ja der Punkt. Du draftest jemanden in der ersten Runde, wenn du weißt, du hast Probleme mit dem Pass-Rush, draftest du einen Spieler, er kann ja mega gut sein, mega guter Linebacker, aber du hast trotzdem zwei andere sehr gute Linebacker, die nicht vom Feld gehen werden, wenn du Nickel spielen wirst. Heißt, den Value, den die dafür bekommen, Jordan Brooks, außer die packen den jetzt, weiß ich nicht, als Defensive End und lassen ihn Pass rushen, keine Ahnung, und er kann das auf einmal, der wird öfters vom Feld sein und wird nicht ein Three-Down-Linebacker sein. Weil Bobby Wagner und KJ Wright, wenn sie sich nicht verletzen, werden nicht vom Feld kommen. So wie sie es die ganzen Jahre schon machen. Und das ist das Problem. Die haben sich wieder Bruce Irvin geholt, der ja da seine Karriere angefangen hat. Und auch nicht schlecht ist. Ist er die Lösung? Werden wir sehen. Kommt Clowney zurück? Werden wir sehen. Aber im Draft jetzt, also in der Defense, wo sie die meisten Probleme hatten, weil ich finde trotzdem, dass die Offense nochmal lief bei denen jetzt dieses Jahr. Nicht so wie die Jahre davor, wo Russell Wilson irgendwie 80% der ganzen Offense war. Die haben jetzt ein Laufspiel von den Running Backs auch. Ich kann mich noch daran erinnern, vor 2 Jahren hatten irgendwie die Running Backs kombiniert, nicht mal irgendwie 1000. Und Russell Wilson war irgendwie der Leading Rusher.
Ja, aber jetzt holen sie sich in der zweiten Runde, haben sie ja Darrell Taylor von Tennessee in Defensive End genommen. Der ist ja noch ziemlich roh als Pass Rusher.
Ja.
So, die
aber
Frage,
weißt du was?
Ja, ey.
Tut mir leid. Wenn du Russell Wilson im Team hast und er ist dein Quarterback, wirst du viele Spiele gewinnen.
Achso, ich dachte, du sagst dann gib ihm einen Outside Linebacker, der nicht spielt, oder was?
Nein. Aber das ist ja das Verrückte, das ist wieder schon so ein bisschen so eine Situation, das ist nicht so schlimm wie Aaron Rodgers, er gibt mir keine Waffen. Aber Russell Wilson ist auch, er ist ja schon angesehen als ein für mich Top 5 Quarterback.
Natürlich.
Aber was er um sich herum hat, und im Gegensatz zu den anderen Top 5 Quarterbacks jetzt als Beispiel, da ist er unten sozusagen an den Waffen, die er hat. Wenn du mich, weißt du, ich muss aufhören, ey. Ich muss schlafen gehen. Weil es ist schon hier fast 10 Uhr. Das ist ja schon Schlafenszeit für mich. Das ist schon Schlafenszeit.
Aber sie haben ja, guck mal, sie haben versucht, ihm Protection zu geben. George Fant ist von, stimmt gar nicht. Ich habe gelogen. Der ist ja weggegangen, George Fant. Der ist ja zu den Jets gegangen. Oh shit. Die haben BJ Finney von Pittsburgh geholt. Und dann noch Brandon Shell von den New York Jets. Also zwei.
Greg Olsen,
Tight End ist gekommen. Bruce Irvin.
Der wird noch ein paar Catches für die drin haben. Im Tank.
Carlos Hyde ist gekommen.
Carlos Hyde.
So, ja, aber das war sehr verhalten, was ich da getan habe.
Ich meine, das war nicht viel, was hier verbessert wurde.
So, und im Draft, die anderen Draftpicks, wir hatten halt noch Damian Lewis, ist ein guter Guard von LSU. Colby Parkinson, haben wir gesagt, von Stanford, der Tight End. Aua, raus, Saison, tschüss. Das ist natürlich hart. So, das heißt eigentlich, wenn du dir den Roster anguckst, haben die sich wirklich verstärkt. Klar, sie haben Metcalf und Lockett. Dann haben sie noch Philip Dorsett, David Moore dahinter. Die sind auch nicht schlecht. Aber die haben jetzt zwei gute Receiver. Sie haben Greg Olsen und Will Disley, der wichtige Catcher ist halt. Chris Carson ist 1200-Yard-Rusher. Aber er hat die Defense sich wirklich verstärkt. Bruce Irvin ist auch schon über sein Zenit. Jordan Brooks spielt Sam Linebacker, wird er aber nicht viel spielen, weil sie viel Nickel spielen. Ist das Backfield besser geworden? Herr Werner?
Ist gleich geblieben, wenn du mich fragst.
So, das heißt,
wenn du mich fragst.
Dann lass uns, wenn du mich
fragst. Oh Gott, Alter. So, komm.
Ich weiß aber nicht, ob das genug ist, um tatsächlich ganz vorne zu stehen.
Trotzdem waren sie 11-5 und haben fast die Division gewonnen. Und das ist ja das Verrückte, was ich jedes Mal sagen muss über Russell Wilson. Der Typ ist so eine Granate. Und wo wir vor ein paar Monaten mal drüber gesprochen haben, und ich habe diese Statistik gesehen, dass er noch nie ein MVP-Vote bekommen hat. MVP-Vote. Das kann ich nicht nachvollziehen.
Ich auch nicht. Das verstehe ich auch nicht.
Wie wichtig der für dieses Team ist, für diese Organisation. So.
Ja, dann sag mal. Lass
die ranken.
Wer ist deine vier?
Meine vier werden die Los Angeles Rams.
Da gehe ich mit.
Meine drei oder deine drei? Weil meine drei, ich sage es einfach. Ach nee, das geht auch nicht. Nein, meine drei. Wären die Arizona Cardinals.
Echt?
Ja. Weil ich kann trotzdem nicht sehen, dass die Seattle. Also komm, ich sag's einfach durch. Meine zwei sind die Seattle Seahawks. Die werden wieder in die Playoffs kommen. Die werden einen Weg finden. Die schaffen es immer wieder. Starkes Team, einfach weil sie Russell Wilson haben. Und Bobby Wagner in der Defense. Und San Francisco 49ers. Kann ich nicht sehen, dass die irgendwie ein bisschen schlechter werden. Ich glaube, die sind hungriger als nie zuvor nach dieser Niederlage. Sie haben sich nicht verschlechtert, sogar verbessert, wahrscheinlich noch jünger geworden. Werden diese Division meiner Meinung nach gewinnen. Seattle kommen in die Playoffs. Arizona Cardinals machen einen Riesensprung. Anstatt 5 Siege werden sie 7-8 kriegen. Und Los Angeles. Naja, ist nicht viel. Weil die Division ist so stark. Ich kann nicht Arizona bei der 3 10 Siege geben und dann habe ich zwei Teams über die. Das geht nicht, weil die spielen ja gegen die Divisionskonkurrenten zweimal im Jahr. Es ist eine gute Division.
Du weißt schon, dass die Cardinals haben einmal gewonnen, einmal verloren gegen die Seahawks. Aber spät in der Saison haben sie gegen die Cardinals verloren.
Also warte, bei mir sind 1 49ers, 2 Seattle, 3 Cardinals, 4 die Rams.
Ja, bei mir ist 4 die Rams. Was ist das? Wo kommt denn jetzt die Musik her? Alter Schwede.
Ist das deine Playlist, deine von damals?
Ja, genau. 3 ist bei mir, so, und pass auf, halte ich fest, die Arizona Cardinals. 2 sind die, weißt du, hätten sie Russell Wilson nicht, ne? Würde ich sagen, sie wären Dritter. Aber Russell Wilson ist halt. Hätten
sie Russell Wilson nicht, würde ich sagen, ich wette drauf, dass sie Vierter werden.
Vielleicht sogar so.
So hoch sehe ich Russell Wilson in diesem Team, also.
Und die 1, ja, 49ers mit dieser Defense und, glaube ich, weil das Team intakt geblieben ist und sie die Verluste wirklich fast 1-1 wieder aufbauen konnten, sage ich, sie bleiben die 1. So, damit ist es getan, Herr Werner. Eine Stunde und 25 Minuten haben wir euch nochmal richtig einen reingenetzt.
Meine Frau wird mich, ich will gar nicht hochgehen, ich habe Angst.
Geh schnell.
Auf dem Samstag habe ich gerade mit dir
eineinhalb Stunden
verbracht.
Und wir haben da vorher schon eine halbe Stunde gelacht.
Ja, genau deswegen, weil ich ja gesagt habe, ich mache 1,5 Stunden, davor haben wir aber 1,5 Stunde gequatscht. Weil es war Movie Night.
Das ja, gib Gas, dann ist Spätvorstellung.
Was, um 22 Uhr? Glaub mir, ich penne eine halbe Stunde. Das Schlimmste, was du machen kannst, einen Film anfangen und du pennst ein bei meiner Frau. Dann.
Ja, dann reißt du, dann musst du dich einmal
dann zusammenreißen. Dann gibt es Nackenklatscher. Soll ich noch mal einen Energy Drink schnell trinken?
Ja, hau dich doch einen Red Bull rein. So. Dann leckst du dir wieder 100 Mal die Lippen wie im Fernsehen, ey.
Das ist ein Geräusch. Also, Leute, habt einen schönen Sommer.
Ja.
Wir sind am 3. August. 3. August, glaube ich, war der Montag. Ja, doch, hört sich.
Da sind wir wieder.
Wir sind zusammen im Romantikerurlaub. Folgt uns auf Instagram, weil unsere Agentur hat auch eine schöne Überraschung für uns angeblich. Wir wissen nicht, was es ist. Werden wir wahrscheinlich auf Social Media aber posten, weil ein Milestone kommt. Wir dürfen nicht sagen, was. Das ist eine kleine Überraschung, auch für uns. Aber es kommt ein Milestone, wo wir stolz drauf sind. Und die Romantiker sollten das auch sein.
Tja, Herr Werner. Dann würde ich sagen, wir schießen jetzt die Romantiker in den einmonatigen Urlaub mit derselben Frage. Noch irgendwelche letzten Worte?
Schön mit Ö.